NDR Info. Echo des Tages.
Willkommen zum Echo des Tages mit diesen Themen. Staatstrauer in Sri Lanka nach den Terroranschlägen. Festnahme in Nordirland nach dem Mord an einer Journalistin. Dazu auch unser Kommentar. Der UN-Sicherheitsrat ringt um eine Resolution über Vergewaltigung als Kriegswaffe. Prozess gegen 4 abgelehnte Asylbewerber wegen Prügeleien am Berg. Reporter der Agentur Reuters müssen in Myanmar für 7 Jahre ins Gefängnis. Die US-Sanktionsverschärfung gegen den Iran treibt den Ölpreis hoch. Widerspruch gegen Fusion der Deutschen mit der Commerzbank. Und die Schauspielerin Hannelore Elsner ist gestorben. Im Studio begrüßt sie Ferdinand Klien. Staatstrauer in Sri Lanka nach den schrecklichen Terroranschlägen, denen 320 Menschen zum Opfer fielen. Doch es könnten weitere Terrorgruppen im Land unterwegs sein und die Sicherheitsbehörden müssen Fehler einräumen, denn offenbar haben sie Warnungen ausländischer Geheimdienste nicht ernst genommen. Bernd Osporowska über ein Land im Schockzustand.
Die Terrorgefahr in Sri Lanka ist offenbar noch nicht vorüber. 2 Tage nach den Selbstmordanschlägen auf Kirchen und Luxushotels in Colombo und außerhalb der Hauptstadt sagte Premierminister Wickremesinghe, es seien noch Verdächtige mit Sprengstoff auf der Flucht. Heute bekannte sich die internationale Terrororganisation Islamischer Staat zu den Anschlägen. Wickremesinghe sagte dazu, die Sicherheitsbehörden hätten das bereits vermutet. Wir sind der Ansicht, dass es Verbindungen ins Ausland gab. Wir haben einige Hinweise, dass es Verbindungen zum IS waren. Dieser Spur werden wir weiter folgen. Die Regierung in Colombo bezeichnete die Attentate in Sri Lanka als eine völlig neue Art von Terrorismus. Noch gestern hatte sie eine bis dahin kaum bekannte einheimische islamistische Terrorgruppe dafür verantwortlich gemacht. Über 40 Verdächtige wurden festgenommen. Als mögliches Motiv für die Tat wurde heute der Anschlag auf eine Moschee in Christchurch in Neuseeland vor rund einem Monat ins Gespräch gebracht. Premierminister Wickremesinghe reagierte darauf mit Zurückhaltung. Ja, es könnte sein, dass der Anschlag auf die Moschee in Christchurch etwas damit zu tun hatte, aber sicher sind wir da nicht. Erst wenn wir alle Ermittlungen abgeschlossen haben, können wir dazu mehr sagen. Warum die Sicherheitsbehörden des Landes den Warnungen ausländischer Geheimdienste nicht nachgegangen sind, bleibt weiter Spekulation. Premierminister Wickremesinghe räumte ein, dass Fehler gemacht worden seien. Die Verantwortlichen würden sicher ihren Job verlieren. Heute Morgen wurde in Sri Lanka mit Schweigeminuten der Opfer der Anschläge am Ostersonntag gedacht. Rund 320 Menschen waren getötet worden, über 500 verletzt. Viele, die ihre Angehörigen verloren haben oder die Anschläge erlebt und überlebt haben, sind traumatisiert. Nirmala, eine Frau aus Colombo, ist eine von ihnen.
I don't like to go to church.
Ich gehe nicht mehr in die Kirche. Ich habe Angst. Wer weiß, was noch alles passiert. Mein Mann ist nicht hier. Der lebt in Großbritannien. Dort will ich auch hin. Hier habe ich jetzt viel zu viel Angst. Heute Nacht gilt in Colombo erneut eine Ausgangssperre. Das Militär hat Sonderbefugnisse und kann ohne Vorwarnung Häuser durchsuchen und Verdächtige festnehmen. Die Lage bleibt weiter angespannt.
Der neuseeländischen Regierung in Wellington sind bisher keine Verbindungen zwischen den verheerenden Anschlägen in Sri Lanka und dem Angriff auf 2 Moscheen in Christchurch bekannt. Entsprechende Geheimdienstberichte liegen nicht vor. In Irland hat sich die militante katholisch-nationalistische Gruppe Neue IRA zur Tötung der 29-jährigen Journalistin Lyra McKee in Nordirland bekannt. In einem der Zeitung The Irish News zugespielten Bekennerschreiben hieß es, Zitat, im Laufe des Angriffs auf den Feind wurde Lyra McKee tragischerweise getötet, während sie neben den feindlichen Kräften stand. Zitat Ende. Heute gab es eine erste Festnahme einer verdächtigen Frau, Thomas Spiekhofen, mit einer Einordnung der sogenannten neuen IRA.
Sinéad Quinn steht neben einer Mauer in Londonderry, auf der die Menschen ihren Protest gegen das Blutvergießen hinterlassen. Sinéad ist eine Freundin der getöteten nordirischen Journalistin Lyra McKee. Die Erklärung aus dem Bekennerschreiben der sogenannten neuen IRA weist Sinéad zurück.
So they need to take responsibility today.
Sie haben heute die Verantwortung für das übernommen, was passiert ist. Sie sagen, das sei ein Unfall gewesen. Aber wenn du eine Waffe in die Hand nimmst und schießt, dann ist das kein Unfall. Das ist Mord. Und sie haben nicht aus Versehen gemordet. In dem Schreiben, das der Regionalzeitung The Irish News zugespielt wurde, heißt es, man entschuldige sich bei der Partnerin des Opfers, bei ihrer Familie und ihren Freunden. Die 29-Jährige sei tragischerweise getötet worden, als sie, so wörtlich, im Laufe des Angriffs auf den Feind neben diesen feindlichen Kräften stand. Lyra McKee war am Donnerstagabend bei Ausschreitungen in Londonderry von einer Kugel in den Kopf getroffen worden. Sie stand in diesem Moment in einer Menschengruppe in der Nähe von Polizeifahrzeugen. Die Polizei hat die Bevölkerung zur Mithilfe bei der Suche nach dem oder den Tätern aufgerufen. Ein Polizeisprecher sagte, die Welle der Rückmeldungen sei massiv. Heute Morgen wurde die Festnahme einer 57 Jahre alten Frau bestätigt, unter Anwendung des Gesetzes gegen terroristische Aktivitäten, wie es heißt. Weitere Einzelheiten wurden bislang nicht bekannt. Die Frau wird derzeit verhört. Zwei junge Männer, die am Wochenende festgenommen wurden, sind mittlerweile wieder auf freiem Fuß. Die Ausschreitungen in Londonderry entzündeten sich am Gedenken an den Osteraufstand von 1916, der später zur Loslösung der Republik Irland von der britischen Herrschaft führte. Er gehört zu den Gründungsmythen der irischen Republik. Für die Terroristen der neuen IRA ist die Zeit seitdem stehen geblieben, erklärt Alan McWilliam, früher stellvertretender Polizeipräsident von Nordirland.
This group is an organization that has no interest in politics.
Diese Leute haben kein Interesse an Politik. Sie haben auch keine politische Vertretung. Sie stehen mit ihren Füßen in einer Politik von vor 100 Jahren.
Back in the politics of 100 years ago.
Die Hälfte der neuen IRA, sagt Alan Quilliam, stamme aus militanten Überresten und Nachfolgegruppen der alten IRA. Die andere Hälfte sei neu hinzugekommen, überwiegend aus kriminellem Milieu. Wie groß die neue IRA ist, kann niemand genau sagen. Polizeifachleute schätzen sie auf mindestens mehrere Dutzend Leute, höchstens 200 bis 300. Unterstützung bei der Bevölkerung haben sie kaum, die von Sinead Quinn schon gar nicht.
That's not a representation either of the Republic.
Das steht nicht für die republikanische Idee in dieser Zeit. Ich komme selbst aus einer republikanischen Familie. Ich habe republikanische Verwandte. Niemand von denen steht für uns, absolut niemand.
They absolutely don't. Nobody.
Morgen soll die Journalistin Lyra McKee, die nur 29 Jahre alt wurde, in der nordirischen Hauptstadt Belfast beigesetzt werden.
Wie wirkt sich die Entwicklung in Nordirland auf den geplanten Brexit aus und könnte eine Zollunion Großbritanniens mit der Europäischen Union eine friedliche Zukunft absichern? Hören Sie den Kommentar Möche des Tages von Anne Demmer.
Die irische Frage wurde schon beim Brexit-Referendum im Jahr 2016 weitgehend ausgeblendet. Doch die gewaltsamen Auseinandersetzungen im Nordirland, der tragische Tod der Journalistin Lyra McKee, zeigen, wie fragil der Frieden in Nordirland ist. Hier darf niemand mehr wegsehen. Das Datum für die gewaltsamen Ausschreitungen hat hohen symbolischen Wert. Die 29-jährige Journalistin starb am Tag vor dem Osterwochenende. Am Karfreitag vor 21 Jahren wurde das Friedensabkommen unterzeichnet, das den Nordirland-Konflikt beendete. Die Bilder aus der Nacht, in der die junge Journalistin starb, lassen alte Erinnerungen an den blutigen Bürgerkrieg wieder wach werden. Straßenschlachten, Terroranschläge in der britischen Provinz hatten sich jahrzehntelang irisch-katholische Nationalisten und protestantische Loyalisten bekämpft. Über 3500 Menschen sind während des Nordirland-Konflikts ums Leben gekommen. Die neue IRA hat sich zu dem Mord an der jungen Journalistin Lyra McKee bekannt. Sie war in die Schusslinie geraten. Die Schüsse galten eigentlich der Polizei, dem Feind, wie es im Bekennerschreiben hieß. Auch wenn die militante Gruppe über keine breite Unterstützung in der nordirischen Bevölkerung verfügt, die Stimmung könnte wieder kippen, alte Parolen wieder an Bedeutung gewinnen. Politiker jeglicher Couleur überbieten sich nun an Betroffenheit. Der Tod der Journalistin sei schockierend und völlig sinnlos, twitterte Theresa May am Wochenende. Der oppositionelle Labour-Chef Jeremy Corbyn zeigte sich ebenfalls schockiert. Der Vorfall sei eine Erinnerung daran, wie wichtig es sei, den Friedensprozess zu schützen. Und auch die Parteichefin der nordirischen Democratic Unionist Party, Arlene Foster, verurteilte die Gewalt. Doch genau diese Politiker, die heute so entsetzt sind, sie müssen nun Verantwortung übernehmen, einen Kompromiss im Brexit-Konflikt finden. Ein No-Deal, ein chaotischer Austritt Großbritanniens aus der EU mit einer harten Grenze zwischen dem britischen Nordirland und dem EU-Mitglied Irland, ist längst nicht vom Tisch. Sollte es bei einem harten Brexit von einem Tag auf den anderen wieder Grenz- und Zollkontrollen geben, wäre das für die irische Insel ein herber Rückschlag. Der freie Personen- und Warenverkehr war für den Frieden entscheidend. Doch die kleine nordirische Partei, die UP, auf die Mays Minderheitsregierung angewiesen ist, scheint all das nicht ernsthaft zu interessieren. Sie weigert sich nach wie vor, den Brexit-Vertrag zu unterschreiben. Sie will den sogenannten Backstop, die Notfalllösung, die eine offene Grenze zwischen dem britischen Nordirland und dem EU-Mitglied Irland gewährleisten soll, am liebsten aus dem Vertrag verbannen, weil sie befürchtet, dass Nordirland dadurch vom Rest Großbritanniens getrennt wird, einen Sonderstatus bekommt. Auch viele Brexit-Hardliner stellen sich quer. Doch der Backstop ist nötig, wenn man den Frieden in Nordirland nicht aufs Spiel setzen will. Schon jetzt nimmt die Gewalt in der Region wieder zu. In den aktuellen Verhandlungen mit der oppositionellen Labour-Partei wird nun auch über eine Zollunion diskutiert. Ein weicherer Brexit, der den Backstop überflüssig machen würde. Auch das wäre eine Möglichkeit. Es gilt nun auf allen Seiten, die roten Linien, Starrsinn und machtpolitische Eigeninteressen aufzugeben. Für den Frieden in Nordirland. Seit heute sitzt die Regierung wieder mit der Opposition am Verhandlungstisch. Der Tod der jungen Journalistin sollte ein Weckruf sein.
Anne Demmer kommentierte im Echo des Tages von NDR Info und WDR 5. Deutschland ist derzeit nicht ständiges Mitglied im UN-Sicherheitsrat und fordert eine Resolution gegen Vergewaltigung als Kriegswaffe. Zur Stunde wird in New York über diesen Vorschlag debattiert und es gibt offenbar keine Einigkeit unter den Vetomächten. Kai Clement über die Bemühungen von Bundesaußenminister Heiko Maas.
Heiko Maas wird langsam zu einem vertrauten Gesicht bei den Vereinten Nationen. Heute ist er wieder nach New York gekommen. Kampf gegen sexuelle Gewalt in Konflikten. Darum geht es im Sicherheitsrat unter seiner Leitung. Er äußert sich schon kurz vorher draußen vor den Vereinten Nationen.
Es geht darum, Frauen besser zu schützen. Es geht darum, Mechanismen zu schaffen, wie auch die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden. Dagegen kann eigentlich keiner sein.
Doch leider kann bei den Vereinten Nationen immer jemand dagegen sein, zumal wenn es um völkerrechtlich verbindliche Resolutionen geht. Deutschland will damit unter anderem eine neue Kontrollgruppe schaffen, die sexuelle Übergriffe dokumentiert. Ein erster Schritt zu einer besseren Verfolgung der Täter, die im Kriegschaos meist ungeschoren davonkommen. Diese Idee aber scheint schon wieder vom Tisch zu sein, heißt es zumindest aus Diplomatenkreisen. Bedenken gibt es zudem nicht nur von China und Russland, sondern auch von den USA, die offenbar bestimmte Formulierungen, etwa zu Abtreibungsrechten, nicht wollen. Bis zur letzten Sekunde wurde der Text verhandelt und der Sicherheitsrat hat verspätet begonnen. Noch ist offen, ob die Resolution überhaupt zur Abstimmung kommt.
The provisional agenda for this meeting is sexual violence in conflict.
Dabei geht es um eine überaus verwerfliche Kriegswaffe. Vergewaltigung, sexuelle Versklavung und Misshandlung. Pramila Patten, die UN-Sondergesandte zum Thema, sagt, diese Verbrechen wirfen einen langen Schatten auf die Menschlichkeit. Die Opfer würden zudem oft verstoßen, erlebten eine grausame Fortsetzung des Leidens. Etwa von Boko Haram-Kämpfern vergewaltigte Frauen in Nigeria.
Sitting in a room with dozens of them.
Ich saß in einem Raum mit Dutzenden von ihnen. Sie hatten so viele Babys in ihren Armen. Ich war schockiert, als sie mir sagten, es ging ihnen immer noch besser, als Boko Haram sie in ihrer Gewalt hatte. Statt entführt und vergewaltigt von einem Mann, erleben sie nun täglich sexuelle Gewalt und müssen ihre Körper verkaufen, um die Kinder ernähren zu können. In ihrem jüngsten Bericht listet die UN-Sondergesandte unter anderem den Kongo, Myanmar, Irak, Syrien, Sudan. Die Liste der Tatorte ist lang. All das hat die heutige Friedensnobelpreisträgerin Nadia Murad selbst durchlitten. Als Überlebende ist sie nun eine Stimme der Opfer. Die Zeit der Worte sei vorbei, sagt sie. Es brauche Taten, ein Sondertribunal etwa.
Daesh.
Die Terrormiliz Islamischer Staat hat tausende Jesidinnen versklavt, Mädchen und Frauen vor den Augen der internationalen Gemeinschaft. Niemand hat sie gestoppt. Die Menschenrechtsanwältin Amal Clooney hat Nadia Murad zum Sicherheitsrat begleitet.
Excellencies, ladies and gentlemen, this is your Nuremberg moment.
In Erinnerung an die Nürnberger Prozesse gegen Nazi-Verbrechen mahnt Clooney, jetzt sei der Nürnberg-Moment des Sicherheitsrates.
Am 29. Dezember letzten Jahres griffen vier junge Männer aus Afghanistan und dem Iran vor dem Amberger Bahnhof wahllos insgesamt 21 Personen an und verletzten dabei 15. In der Folge hat das Bundeskabinett eine Verschärfung des Abschieberechts beschlossen. Heute begann vor dem Amtsgericht in Amberg der Prozess gegen die 17- bis 19-Jährigen. Andreas Wennleber berichtet.
Um etwa 8:30 werden vier junge Männer ins Amtsgericht Amberg geführt. In Handschellen, teilweise auch mit Fußfesseln. Mit Zetteln und Kapuzen verbergen sie ihre Gesichter. Später, als die Kameras aus sind und sie den Sichtschutz ablegen, kommen vier junge, fast noch kindliche Gesichter zum Vorschein. Es sei eine harte Situation für die Angeklagten, sagt Andreas Lösche, der Anwalt eines der Angeklagten.
Mein Mandant ist ein 18-jähriger junger Mann aus dem Ausland, spricht die deutsche Sprache nicht, sitzt seit Jahren in Untersuchungshaft. Natürlich geht es ihm nicht gut. Er bedauert die Vorfälle zutiefst. Er wird auch heute das entsprechend zum Ausdruck bringen. Und ich denke, entsprechend wird das Gericht das auch würdigen.
Doch auch die Vorwürfe gegen die drei jungen Männer aus Afghanistan und einen Iraner sind hart. Zum Tatzeitpunkt waren die jungen Männer zwischen 17 und 19 Jahren alt. Mit etwa 10 anderen Freunden sollen sie sich am 29. Dezember 2018 zu einer Geburtstagsfeier getroffen haben. Es wurde gekifft, Drogen wurden genommen und es wurde gesoffen. Ein Gutachten wird später zeigen, dass alle vier zwischen 1 und 2 Promille Alkohol im Blut hatten. Am Abend eskaliert die Feier im Amberger Bahnhofsbereich dann. Wahllos sollen die vier angeklagten Passanten angegriffen haben, darunter auch Schüler. Insgesamt 15 Menschen wurden dabei verletzt. Die allermeisten leicht. Einer musste aber auch 3 Tage lang stationär behandelt werden, liest die Staatsanwältin in ihrer Anklageschrift vor. Da sie ihre Opfer teils mit Flaschenschlägen und Tritten gegen den Kopf traktierten, wären auch noch weitere schwere Verletzungen möglich gewesen. Für Anwalt Jürgen Mühl gibt es nur eine Erklärung für die Tat seines Mandanten.
Also mein Mandant tut es natürlich schon leid, was hier passiert ist. Und ich muss ganz offen sagen, mein Mandant macht einen sehr netten, sehr sympathischen Eindruck. Und ich glaube, dass die ganze Tat nur dem Alkoholkonsum geschuldet ist.
25 Verhandlungstage sind für den Fall, der deutschlandweit für Aufregung gesorgt hat, angesetzt. Doch mit einem Urteil könnte es schneller gehen. Gleich nach Beginn der Verhandlung bat der Richter die Anwälte zu einem Rechtsgespräch. Das Ergebnis: Bei Geständnissen können 3 der Beteiligten mit einer Bewährungsstrafe rechnen. Nur einer, der Iraner unter den Angeklagten, muss auch bei einem Geständnis ins Gefängnis. Für rund 2 bis 2,5 Jahre, so das Angebot des Jugendschöffengerichts. Trotzdem stimmt auch er wie die anderen Mitangeklagten zu. Umfassend gestehen die 4 jungen Männer die Prügeltour durch Amberg und lassen ihre Anwälte mitteilen, dass sie die Taten bedauern. Eine Beweisaufnahme wird es aber trotz des Deals geben. Auch die geladenen Zeugen werden noch vernommen. Bei den eingesetzten Polizisten, die bereits heute Nachmittag ausgesagt haben, entschuldigen sich die Angeklagten persönlich. Wie schwerwiegend die Taten und Angriffe wirklich waren, werden erst die kommenden Verhandlungstage zeigen können. Dann werden auch die Opfer vernommen.
Myanmar galt als Hoffnungsträger für eine demokratische Entwicklung und den Abschied von der Diktatur. Doch seit dem Massaker der Armee an Angehörigen der muslimischen Rohingya-Volksgruppe und der Flucht von 700.000 ihrer Angehörigen nach Bangladesch werden wesentliche Grundrechte eingeschränkt. So auch die Pressefreiheit. 2 Reporter der Nachrichtenagentur Reuters, die über das Massaker recherchierten, müssen nun für 7 Jahre ins Gefängnis. Holger Senzel berichtet.
Sie hatten über ein Massaker an Rohingya durch die Armee Myanmars berichtet. Jetzt müssen 2 Journalisten der Nachrichtenagentur Reuters für 7 Jahre ins Gefängnis. Das oberste Gericht in Naypyidaw bestätigte heute ein entsprechendes Urteil vom September vergangenen Jahres. Den 28 und 32 Jahre alten Reportern war vorgeworfen worden, sich illegal geheime Dokumente beschafft zu haben. Die birmesischen Staatsangehörigen waren bei Recherchen über den Mord an Angehörigen der muslimischen Minderheit verhaftet worden. Mehr als 700.000 Rohingya waren wegen einer brutalen Militäroffensive Ende August 2017 nach Bangladesch geflohen. Das Gesetz gegen Geheimnisverrat in Myanmar stammt noch aus der britischen Kolonialzeit. Im Prozess hatte ein Polizist ausgesagt, die beiden Reuters-Mitarbeiter seien in eine Falle gelockt worden. Erst kürzlich wurden die beiden Journalisten mit dem Pulitzer-Preis für internationale Berichterstattung geehrt. Mit dem heutigen Urteil sind sämtliche Berufungsmöglichkeiten ausgeschöpft, eine Begründung nannten die Richter nicht.
China und die Europäische Union kritisieren die erneute Verschärfung des Ölembargos gegen den Iran. Die Aufhebung der Ausnahmeregelung sei bedauernswert, so eine Sprecherin der EU-Außenbeauftragten Federica Mogherini. Das amerikanische Vorgehen drohe, das Abkommen zur Verhinderung einer iranischen Atombombe noch weiter zu gefährden. Doch neben der politischen Frage geht es auch um wirtschaftliche Folgen, denn der Ölpreis steigt kräftig an. Konrad Busen meldet sich mit einer Einschätzung.
Bei den Iran-Sanktionen ziehen die USA jetzt also kräftig die Daumenschrauben an. Wobei die US-Regierung nicht müde wird zu betonen, wir haben die Lage im Griff. Die Botschaft versucht US-Außenminister Pompeo in Washington zu verbreiten.
I want to emphasize that we have used the highest possible care in our decision to ensure market stability.
Ich möchte betonen, dass wir die größte Sorgfalt walten lassen, um Marktstabilität zu sichern, sagt Pompeo. Außerdem arbeitet die US-Regierung mit anderen großen Förderländern daran, den Einfluss auf die Preise so klein wie möglich zu halten.
And we've been working with major oil-producing countries to ensure the market has sufficient volume to minimize the impact on pricing.
Das ist schon mal gründlich schiefgegangen. Der Preis für ein Fass Rohöl aus der Nordsee ist um knapp 3% gestiegen nach der Ankündigung der US-Regierung, Ausnahmen von den Iran-Sanktionen für Länder wie China, Indien, Türkei nicht länger zulassen zu wollen. Der Iran und sein Öl sollen keine Chance mehr haben auf dem Weltmarkt. Marktexperten haben allerdings Zweifel, ob die Amerikaner wirklich die Lage so im Griff haben. Libyen, Venezuela, das sind auch Faktoren, die im Ölhandel negativ wirken. Und Länder wie Saudi-Arabien und die Emirate dürften die Situation nutzen wollen, um ihre Gewinne in die Höhe zu treiben. Andreas Lipko, Marktexperte von Comdirect.
So dass natürlich auch dann zum Beispiel Saudi-Arabien und die anderen ölexportierenden Länder dahingehend erstmal warten und natürlich gucken, wie weit es dann nach oben geht und dementsprechend ihre Barrels dann teurer verkaufen können.
Fakt ist, die USA selbst können es verkraften, wenn Iran am Ölmarkt ausfällt. Die USA sind selbst Ölexporteur. Sie brauchen kaum Öl aus dem Ausland.
Ich glaube, dass hier das Wichtige erstmal ist, dass dieser gestiegene Ölpreis wirklich eher Länder wie zum Beispiel in der EU oder dann eben auch in anderen Staaten wie zum Beispiel China dann eher treffen wird als zum Beispiel Nordamerika.
Chinas Regierung hat denn auch gleich verkündet, man lehne einseitige Sanktionen eines Landes gegen ein anderes ab. Welchen Einfluss hat das alles auf den Handelsstreit zwischen China und den USA? Keinen allzu großen, glaubt Ulrich Kater von der DK Bank.
Das kann natürlich ein potenzieller Streitpunkt wieder werden. Aber im Zuge der vorübergehenden Annäherung Amerikas und Chinas denke ich nicht, dass der Streit auf diese Weise eskaliert, sondern eher, dass China natürlich auch zusätzliche Angebotsquellen auf dem Ölmarkt dann anzapfen wird.
Und Deutschland? Die Wirtschaft hier? Was ist hier zu befürchten, wenn jetzt die Ölpreise noch weiter steigen? Ulrich Kater.
Wir sind mit dem Ölpreis trotz der Steigerung jetzt, ja, wir haben 40% Rohölpreissteigerung erlebt in diesem Jahr, aber vom Niveau immer noch nicht hoch, weil wir im letzten Jahr einen sehr, sehr deutlichen Ölpreisrückgang ja wieder hatten.
Und ab wann muss man sich in Deutschland Sorgen machen?
Die 100 Dollar pro Barrel Marke, das ist schon eine Schwelle, wo dann tatsächlich jeder hinschaut und wo die Konjunkturanalysten dann auch sehr, sehr vorsichtig wieder werden. Aber bis dahin ist noch ein bisschen Luft und wir rechnen nicht damit, dass der Preis so weit hochgeht.
Ginge es nach der Bundesregierung, würde eine Fusion der Deutschen Bank mit der zum Teil noch staatlichen Commerzbank Sinn machen. Doch beide Unternehmen befinden sich in einer kritischen Lage und die Beschäftigten fürchten um ihre Jobs für den Fall der Zusammenlegung. Nun regt sich Widerspruch bei den großen Anteilseignern der Deutschen Bank. Ulla Herrmann aus Frankfurt am Main.
Gehen die Deutsche Bank und die Commerzbank zusammen oder nicht? Die Entscheidung rückt immer näher. Sie könnte jetzt in der Woche nach Ostern fallen. Spätestens am kommenden Freitag bei der Vorlage der Quartalsbilanz wird sich der Chef der Deutschen Bank, Christian Sewing, wohl in die Karten schauen lassen. Die Politik möchte einen nationalen Champion schmieden. Deswegen prüfen die Vorstände beider Banken seit Wochen, ob eine Hochzeit Sinn macht. Während die Anleger der Entscheidung entgegenfiebern, gibt es neue Gerüchte aus den Banktürmen. Danach soll sich im Aufsichtsrat der Deutschen Bank verstärkt Widerstand gegen den Zusammenschluss regen, schreibt die Zeitung die FAZ. Etliche Großaktionäre der Deutschen Bank würden Bedenken anmelden. Das Emirat Katar, der US-Vermögensverwalter BlackRock und der chinesische Mischkonzern HNA vor allem. Sie sehen die Fusion kritisch, weil sie eine mögliche Kapitalerhöhung befürchten, die ihre bisherigen Anteile am Frankfurter Institut stark verwässern würde. Auch zweifeln sie an der Sinnhaftigkeit eines solchen Zusammenschlusses. Was würde sich an der kritischen Lage der Geldhäuser nach der Hochzeit ändern, rätseln die Großinvestoren. Auch Firmenkunden stören sich an dem Vorhaben. Und die Mitarbeiter der beiden Frankfurter Geldhäuser wissen schon länger, was sie von dem Zusammenschluss halten. Nämlich nichts. 70% der Befragten bei der Deutschen Bank wollen keine Übernahme der Commerzbank. Denn im schlimmsten Fall käme es zum Abbau von 30.000 Jobs. Die Aktie der Commerzbank hat wegen der Übernahme Fantasien innerhalb eines Monats etwa 6% zugelegt. Anders hingegen das Papier der Deutschen Bank. Es verlor im gleichen Zeitraum über 4%.
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat sich erschüttert über den Tod der Schauspielerin Hannelore Elsner gezeigt. Mit Hannelore Elsner verlieren wir eine wundervolle Schauspielerin und einen großartigen Menschen. Sie habe mit ihrer Kunst die Herzen der Menschen erreicht. Hannelore Elsner war am Ostersonntag überraschend im Alter von 76 Jahren gestorben. Die mehrfach preisgekrönte Charakterdarstellerin spielte in Kinofilmen wie Die Unberührbare, Mein letzter Film und Alles auf Zucker. Auch in der ARD-Krimiserie Die Kommissarin konnte sie in der Titelrolle glänzen. Hören Sie einen Nachruf von Moritz Hohlfelder.
Manche hatten Angst vor ihr, weil sie als exzentrisch und dievenhaft galt.
Und tatsächlich konnte sie auch diese Rolle in der Öffentlichkeit spielen. Sie tat es oft mit einem großen inneren Vergnügen. Dann war sie die Unberechenbare, die Schwierige, die Eitle. Die, die einem Interviewer, um es auf gut bayerisch zu sagen, übers Maul fuhr, die sich beschwerte, die auch mal eine Veranstaltung verließ, weil ihr die Fragen zu dumm waren und überhaupt. Hannelore Elsner hatte einen unglaublichen Spaß am Spiel, am Ausloten von Gegensätzen, am Für und Wider. Nein, sie war keine Diva, sondern vor allem ein Mensch, der das Leben liebte, der nehmen wollte und dann auch geben.
Jede Rolle kriegt was von mir, so wie ich was von der Rolle auch kriege. Also es ist schon ein gegenseitiges Geben und Nehmen. Das ist kreativ, das ist schön, das ist meine Berufung, das ist das, was ich am allermeisten liebe.
Wie kaum eine andere deutsche Schauspielerin konnte sie alles, das Drama genauso wie die Komödie. Sie hatte ein unwiderstehliches Timing im Witz, so etwa in Dani Levis Komödie Alles auf Zucker. Und sie konnte Dramatik, Tragik, dieses Gefühl von Leere auf dieser Welt vermitteln, vom sich selbst abhanden gekommen sein, so etwa in Oskar Röhlers »Die Unberührbare«, wo sie Röhlers Mutter spielte, die mit der deutschen Nachkriegsgesellschaft auf Kriegsfuß stehende Schriftstellerin Gisela Elsner.
Also wenn ich das Drehbuch lese, dann macht das ja schon mal was mit mir. Und dann lese ich das Buch immer wieder und dann entsteht in mir diese Figur. Das ist so. Man verwandelt sich dann in diese Person.
Mit dem Alter schien Hannelore Elsner nie ein großes Problem zu haben. Sie brauchte kein Botox, etwa um sich ihre wunderbaren Lachfältchen wegzuspritzen. Nein, die wollte sie behalten. So war sie einfach so, wie sie war. Und sie war zufrieden damit, ganz natürlich und ohne jede Koketterie. Auch darin ein Vorbild.
Je älter ich geworden bin, umso bessere Rollen habe ich. Vielleicht, weil ich früher zu blöd war oder zu hübsch oder zu irgendwas. Ich habe keine Ahnung. Die Rollen sind viel besser, die Geschichten sind besser. Mein Leben ist viel interessanter, viel reicher geworden. Das alles ist ein Klischee. Wie lange will man denn noch jammern?
Hannelore Elsner stammt aus Bayern. Sie wurde in Burghausen nahe der österreichischen Grenze geboren, wo ihr Vater als Ingenieur beschäftigt war. Nach Kriegsende wuchs sie in München auf. Dort absolvierte sie auch ihre Schauspielausbildung und hatte erste kleine Engagements, unter anderem an den Münchner Kammerspielen. In ihrem ersten Film »Freddy unter fremden Sternen« spielte sie 1959 an der Seite von Freddy Quinn. Danach folgten einige seichte Unterhaltungsfilme, die Titel hatten wie »Das Mädchen mit den schmalen Hüften« oder »Immer wenn es Nacht wird«, die teilweise ein bisschen 60er Jahre schlüpfrig waren, aber das machte die Elsner einfach. Geschadet hat es ihr nie, vielleicht auch, weil sie in Burghausen mit einer Großmutter aufgewachsen war, die ihr beigebracht hatte, sich nicht zu viele Gedanken zu machen und immer mutig zu sein.
Der Hamburger SV ist im letzten Jahr erstmals aus der ersten Bundesliga abgestiegen. Doch im DFB-Pokal kann der Zweitligist punkten. Heute Abend kommt es im Halbfinale zum Duell gegen RB Leipzig, ein Team, das auf Platz 3 in der ersten Bundesliga steht. Ein Ausblick von Mats Nickesen.
HSV-Trainer Hannes Wolf war schon mal beim Pokalfinale in Berlin.
Dortmund-Bayern, das 5-2.
2012 war Wolf Mitarbeiter bei Borussia Dortmund. Er durfte also im Stadion zugucken. Jetzt hat Wolf mit dem HSV eine Riesenchance, ins Finale einzuziehen. Und trotzdem ist das mit der Vorfreude in Hamburg so eine Sache. Denn alle wissen, der HSV hat in dieser Woche ein fast noch wichtigeres Spiel. Das am Sonntag beim Aufstiegskonkurrenten Union Berlin.
Hast dann immer noch genug Zeit zu regenerieren und dann bei Union alles zu geben.
Trainer Wolf will unbedingt den Eindruck vermeiden, dass der HSV diese Partie heute Abend gegen den haushohen Favoriten Leipzig abschenken könnte.
Wir spielen, um ein Spiel zu gewinnen. Was anderes kenne ich jetzt auch nicht, will ich auch nicht. Sondern wir wollen hier natürlich alles geben. Zu Hause, wir haben bisher eine sehr gute Pokalrunde gespielt. Es ist ein Spiel, dann könnte man vielleicht nach Berlin fahren.
Zwischen Aufstiegsdruck und Pokallust. Es ist eine ganz besondere Woche für den HSV. Sie versuchen es positiv zu sehen. Nur noch 2 Siege im Pokal und der HSV hätte seinen ersten Titel seit 1987 und einen Startplatz im Europapokal.
Und noch eine wichtige Fußballmeldung. Nachfolger als Trainer von Bruno Labbadia beim VfL Wolfsburg wird im Sommer der 44-jährige Österreicher Oliver Glasner. Er soll den VfL zurück in die Bundesliga-Spitzengruppe führen. Und das war das Echo des Tages. Wie immer als Podcast abrufbar im Internet unter ndr.de/info oder wdr5.de. Einen angenehmen Abend wünscht Ferdinand Klien.
NDR Info.